Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, der Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Jonas Drews. Stadtkultur. So etwas gibt es doch eigentlich nur in Großstädten, oder? In der Kleinstadt Renning im Landkreis Böblingen sind nicht weniger als 78 Vereine und mehrere kulturelle Einrichtungen wie das Naturtheater, das Krippenmuseum und auch das Stadtarchiv angesiedelt. All diese Einrichtungen erhalten und sichern verschiedenste Variationen von Kultur für unsere Zukunft. Welche Rolle dabei die Digitalisierung spielt, zeigt uns das folgende Stadtporträt von Lea Holzer.
Es ist kalt Mitte Dezember und der Anstieg ist steil. Ich steige hinauf auf einen Hügel nahe der Bundesstraße, vorbei an Bauernhof und Reitstall. Über dieser Bibi- und Tina-Romantik wacht das Renninger Naturtheater, gut versteckt im Strohgäuer Wald. Renningen ist eine Kleinstadt östlich von Stuttgart. Mehr als 18.000 Einwohner verteilen sich auf den Hauptort Renningen und den Stadtteil Malmsheim. Seit das Unternehmen Bosch zum Stadtgebiet gehört, steigt die Einwohnerzahl stetig an. Doch diese Zahlen allein machen die Stadt nicht aus. 78 Vereine und Organisationen prägen das Stadtbild mit verschiedensten Angeboten. Diese Gemeinschaften, aber auch lokale Institutionen, erhalten und vermitteln Kultur in all ihren Ausprägungen. Es gibt das Naturtheater, eine Narrenzunft, ein Stadtarchiv mit archäologischem Museum, eine neu gebaute Stadtbücherei sowie ein Krippenmuseum und viele, viele mehr. Eigentlich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Stuttgart nur wenige Bahnstationen weit entfernt liegt und mit vielseitigen Kultur- und Freizeitangeboten lockt. Wie also kann Kultur in der Kleinstadt im digitalen Zeitalter funktionieren? Mein Aufstieg durch den Schneeregen auf die Anhöhe am Rande der Stadt endet an einem hölzernen Tor, mitten im Wald. Dahinter die Freilichtbühne des Naturtheaters mit Plätzen für bis zu 750 Zuschauer. Alles ist aus Holz gezimmert und bemalt mit Szenen aus Grimms Märchen. Hier treffe ich Waltraud Kruse. Sie ist ehrenamtliches Mitglied im Vereinsvorstand und Pressesprecherin seit über 15 Jahren. Der Verein selbst ist aber schon viel älter.
Die Idee ist wohl Anfang der 50er Jahre entstanden. Da sind einige Leute nach Heidenheim gefahren, hat es denen so gut gefallen dort vor Ort. Und dann kam die Idee, hier in Renningen auch sowas aufzubauen. Einige von den Leuten hatten hier ein Grundstück. Das haben die zusammengelegt, haben das erste Mal organisiert. Also die erste Vorstellung war 1954.
Seitdem zeigt das Ensemble jedes Jahr von Juni bis August zwei Inszenierungen. Insgesamt hat die Freilichtbühne schon über 100 Theaterstücke beherbergt. 2019 stehen das Kinderstück Die Schöne und das Biest und der Klassiker Das kalte Herz auf dem Programm. Darüber entscheiden die Vereinsmitglieder im jeweils vorausgehenden Jahr. Jede neue Spielsaison können dann alle mitmachen, die Lust haben. Je nachdem, wer und wie viele sich melden, ob Neulinge oder Erfahrene, Alte oder Junge, Männer oder Frauen, schreibt der Regisseur die Stücke auf das Ensemble um.
Also in den letzten Jahren sind es immer Uraufführungen, die werden neu geschrieben, die Stücke. Ende des Jahres sind beide soweit fertig, dann erfolgt die Rollenverteilung. Und Anfang Januar sind dann die Termine für die ersten Probenlesungen. Da ist natürlich große Spannung hier im Raum. Und je nach Regisseur machen sie es also recht spannend, diese Rollenverteilung. Also da wird nicht gesagt, du spielst die Rolle, du die. Und das ist schon ein bisschen eine Inszenierung von den Regisseuren und nämlich schön zum Zugucken für mich.
Während die Darsteller alle Amateure sind, begleiten gelernte Choreografen, Bühnenbildner und Toningenieure das Drumherum. Zusätzlich belegen die Schauspieler Workshops, die der Landesverband der Amateurtheater anbietet. Waltraud Kruse bezeichnet den Verein deshalb als semiprofessionelles Theater. Den Anspruch, qualitative Unterhaltung anzubieten, hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben. Nur so bringe man die Zuschauer auf den Theaterberg hinauf, sagt Waltraud Kruse.
Von den Leuten, die mitspielen, wird das über die Jahre hinweg, kann man sehen, es wird immer ernsthafter betrieben. Das ist schon notwendig, weil die Konkurrenz immer größer wird. Stuttgart ist nahe. In der Umgebung gibt es viele Wochenendveranstaltungen, Events. Wir konkurrieren mit jeder Hockeze, die irgendwo in einem Dorf stattfindet. Und die Leute muss man motivieren, herzukommen. Und das kriegt man nur über Qualität.
Waltraud Kruse selbst kam noch ganz analog über ihre Tochter zum Verein. Heute allerdings laufe viel über die Online-Präsenz des Vereins. Interessierte, die in einer Aufführung mitspielen wollen, melden sich über die Website. Mit einem Newsletter möchte der Verein vor allem Erwachsene über 30 ansprechen, die laut Kruse mit herkömmlichen Mitteln nur schwer erreichbar seien. Online kann man aber auch Karten für eine Aufführung reservieren.
Im ersten Jahr, als wir die Online-Reservierung angeboten haben, kamen viele Rückfragen von den Leuten, wie geht es? Die kamen nicht so richtig zurecht. Und dann kam die Idee, man kann ja ein kleines Filmchen drehen, ein bisschen witzig, ein bisschen lustig.
Das Video auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal erklärt, wie die Reservierung funktioniert.
www.naturtheater-renningen.de
Sodele, da steht jetzt Online-Reservierung. Und da fahren wir jetzt mit der Maus nach und drücke drauf. Guck, da siehst du jetzt alle Termine, wann es gespielt wird.
Ach so, an welchem Tag wollen wir es denn eigentlich angucken?
Ach so, an der Premiere sind wir ja im Urlaub. Na, gehen wir doch an den Samstag drauf.
Ah, neu, da hat doch meine Mutter Geburtstag.
Ah ja, gerade deswegen.
Ja, da hast du eigentlich recht. Da brauchen wir 3 Karten.
So habe ich es jetzt nicht gemeint. Aber von mir aus. Also, jetzt drücken wir da drauf, auf den zweifachen Pfeil da. Und siehst, da sieht man jetzt alle Plätze.
Die Stadt Renningen sei sehr kulturaffin, sagt Waltraud Kruse. Die kommunalen Mitarbeiter unterstützen den Theaterverein beim Verbreiten und Auslegen der Werbemittel und stellen beispielsweise auch mal einen Raum zur Verfügung. Allerdings habe diese Unterstützung auch Grenzen. Im Mai 2018 trat die Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die alle Einrichtungen betrifft, die Daten ihrer Nutzer erheben und speichern. Hier hätte sie sich Hilfestellung von der Stadtverwaltung gewünscht.
Ein großes Beispiel hatten wir jetzt dieses Jahr, diese Datenschutzgrundverordnung. Hat uns ein bisschen eiskalt erwischt. Keiner war vorbereitet und da kam eigentlich gar nichts. Und da mussten wir uns selber einarbeiten, das ganze Thema, alles selber formulieren, nachgucken, ist das korrekt, ist das komplett. Und man bewegt sich auf sehr dünnem Eis bei dem Thema gerade. Also ob das jetzt alles hundertprozentig stimmt, was wir gemacht haben, ich kann es nicht sagen.
Obwohl nicht alle Paragraphen der Datenschutzgrundverordnung kleinere Vereine wie das Naturtheater betreffen, sei der Gesetzestext laut Kruse für den Laien trotzdem schwer verständlich. Dazu komme noch eine weitere Hürde, sagt Waltraud Kruse.
Wir als Vorstandschaft müssen sie auch noch weitergeben an die Mitglieder. Wir mussten neue Mitgliedsanträge erstellen. Lauter alte Mitglieder mussten den neuen nochmal unterschreiben. Also Leute, die seit 50 Jahren oder noch länger Mitglied sind, die müssen wir erstmal überzeugen, dass wir eine Unterschrift brauchen.
Mit diesem Anliegen konfrontiere ich den Bürgermeister der Stadt Renningen. Wolfgang Feiß leitet seit 2009 die Verwaltung der Kleinstadt. Ihm sind die Herausforderungen, die die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, an die Vereine stellt, bekannt. Ich frage ihn, ob die Stadtverwaltung den lokal ansässigen Vereinen juristischen Beistand in dieser Sache zukommen lässt.
Nicht in einer verbindlichen Art und Weise. Jeder Verein hat ja auch seine Verbände, die dann wiederum Ratschläge geben. Aber bei der Vereinsvorständebesprechung, die einmal im Jahr stattfindet, haben wir auch über diese Datenschutzverordnung gesprochen. Haben auch darüber gesprochen, dass es die Ehrenamtlichen im Grunde völlig überfordert.
Er hält die Datenschutzgrundverordnung für ein Bürokratieungeheuer und rät kleinen Vereinen dazu, es den Großen nachzumachen. Wolfgang Feist.
Man hat ja auch eigene Erfahrungen. Also ich bin beispielsweise in einem großen Fußballclub Mitglied und habe dann mitgeteilt bekommen, wenn ich nicht widerspreche, dann bin ich damit einverstanden, dass meine Daten zu denen den Zweck verarbeitet werden. Also ich muss nicht unbedingt zwangsläufig positiv zustimmen, sondern das passive Zustimmen gibt es wohl auch. Deswegen kann man durchaus auch mal versuchen, wenn solche großen Vereine, die das sicherlich in ihrer eigenen Rechtsabteilung haben prüfen lassen, das dann auch so hinbekommen, kann man es ja mal so probieren. Und wenn man dann irgendwann mal in einen Vorwurf da hineinmarschiert, dann denke ich, wird man immer noch reagieren können.
Warum braucht es überhaupt eine neue Datenschutzgrundverordnung? Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sei die Verordnung eine Reaktion auf die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft und Wirtschaft. Sie stärke das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch höhere Transparenz und mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf ihre Daten. Entgegen dem landläufigen Vorurteil, Beamte und Angestellte der Administration seien langsam und unmodern, geht die Stadtverwaltung Renningen auf dem Gebiet der digitalen Dienstleistungen mit der Zeit. Rathaus 4.0 ist hier das Stichwort. So konnten die Einwohner zuletzt online, aber auch analog auf Papier abstimmen, welche Themen sie für eine Bürgerversammlung interessieren. Wolfgang Feist.
Und dann haben wir die 4 Themen genommen, die die meisten Stimmen bekommen haben. Und diese 4 Themen sind dann an Thementischen behandelt worden. Also hat der Bürgermeister auch nicht diese 4 Themen frontal abgehandelt oder vorgetragen, sondern meine Fachbereichs- und Abteilungsleiter haben dann die Themen, mit denen sie tagtäglich befasst sind, den Bürgern vorgestellt. Und das war ein voller Erfolg. Also wir sind da sehr gut unterwegs. Sicherlich noch nicht am Ende der Fahnenstange, aber diese Wege, die sind heutzutage erforderlich und die gehen wir gerne.
Selbst die sozialen Medien bedient die Stadtverwaltung, nutzt aber nur einen bestimmten Kanal, sagt der Bürgermeister.
Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, die immer größer wird, wo wir die aktuellen Informationen der Stadt veröffentlichen, wo wir auch Fragen in den Raum stellen. Also auch da diskutieren wir mit den Bürgern auf digitale Art und Weise. Was wir nicht machen, ganz bewusst nicht machen, ist Facebook, weil dieses soziale Medium Facebook ermöglicht es, dass jemand verdeckt diskutieren möchte und wir wollen wissen, mit wem wir diskutieren.
Ein weiterer Ansatzpunkt der Renninger Digitalpolitik ist die Bildung. Wenn es um Digitalisierung in den Schulen geht, so Feist, seien sie sehr weit vorne dabei. Seit 2012 bekommen die Schulen jedes Jahr 2 Whiteboards und neue Notebooks. Auch denken sie darüber nach, Tablets anzuschaffen. Allerdings warte man hier auf konkrete Richtlinien des Kultusministeriums. Bei einem Gespräch mit der Kultusministerin erfuhr Feist:
Sie hat mich dann darauf hingewiesen, man sollte jetzt nicht zu schnell vorwärts gehen, weil die Richtlinien des Landes gibt es noch gar nicht. Insofern haben wir da schon einiges getan, haben auch festgestellt, dass es erforderlich ist, dass Notebooks und Whiteboards und all diese Dinge vorhanden sind, aber die Lehrer müssen auch damit umgehen können. Also da muss auch das Land entsprechend aktiv werden, damit diese digitalen Dinge in den Schulen richtig angewandt werden.
Auch müssten sich die Lehrpläne den Bedürfnissen der Schüler anpassen, sagt Feist.
Es gibt keine digitale Bildung, das sage ich jedes Mal. Es gibt digitale Hilfsmittel, um die Bildung zu verbessern. So muss man das, denke ich, sehen. Also wir sind da dabei, weil wir wissen, dass an dem kein Weg mehr vorbeiführt. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen sich auf diese digitale Welt, in die sie dann eintreten, nach Ende der Schule oder nach Ende der Ausbildung oder des Studiums, um dann auch später im Berufsleben erfolgreich sein zu können.
Digitale Bildung findet in Renningen nicht nur in Schulen statt. Erst 2016 zog die ehemalige Stadtbücherei in einen eigens errichteten Neubau und heißt nun Mediathek. Was hinter dieser Umbenennung steckt, erklärt mir Barbara Schäfer, Leiterin der Mediathek in Renningen.
Das war ein Wunsch, auch insbesondere in der Stadtverwaltung, dass dieses Haus, das ja also viele Jahrzehnte überdauern wird als Gebäude, dass das wirklich nicht nur von der Erscheinung her, sondern auch im Namen schon die Zukunft trägt. Und dass klar ist, dass da jetzt ein Wandel sich vollzieht. Vorher hieß die Einrichtung Stadtbibliothek und um das zu dokumentieren, die Modernität und die Zukunftsgerichtetheit heißt die Einrichtung Mediathek.
Das Gebäude liegt auf dem Schulcampus der Stadt und ist direkt verbunden mit der Realschule. Auf 1000 luftigen, hellen Quadratmetern stehen rund 25.000 Medien Rücken an Rücken. Hier gibt es nicht nur Romane und Sachbücher, sondern auch Brettspiele, Computerspiele und DVDs. Ein breites digitales Angebot ergänzt diese physischen Medien. Die sogenannte Onleihe vereint viele Stadtbüchereien eines Landkreises zu einem Bibliothekszusammenschluss. Sie bieten gemeinsam allen Nutzern Lizenzen für E-Books, E-Audios und auch E-Videos an. So kann beispielsweise ein Mitglied der Bücherei Sindelfingen ein E-Book auf sein Endgerät herunterladen, das die Mediathek in Renningen bereitstellt. Wie bei physischen Büchern auch, unterliegt das E-Book einer Frist. Und nach deren Ablauf bucht das Ausleihsystem die Medien automatisch wieder zurück. Besucher können sich in der Mediathek mit so einem Endgerät, sogenannte E-Reader, vertraut machen und diese ausprobieren. Zusätzlich liegen weitere digitale Arbeitsgeräte aus, an denen man sich vor Ort versuchen kann. Ergänzend dazu finden auch Veranstaltungen wie das Internetcafé statt. Dieses Angebot sei ein Glücksfall, vor allem für ältere Besucher, sagt Barbara Schäfer.
Also nimmt sehr großen Stellenwert. Also das finde ich ist eine klassische Win-Win-Situation. Also die waren froh, dass sie jetzt so an einem attraktiven Ort, der so niederschwellig ist, sein können. Vorher waren die zum Teil, die haben verschiedene Stationen durchlaufen, aber die waren zum Beispiel auch mal in der Grundschule und da war es halt ein Raum, den man von außen gar nicht einsehen konnte. Und das macht denen Freude und wir sind eben aus dem genannten Grund sehr froh darüber, weil wir auch gerne diese Zielgruppe mehr im Haus haben möchten.
Für jedes Alter ist hier etwas geboten und das spiegelt sich auch in den Besuchern wider. Bei meinem Besuch tummeln sich viele Kinder mit ihren Eltern in den Leseecken, aber auch ältere Bürger und Senioren finde ich vor allem in der Zeitschriftenecke und bei den Romanen. Mich interessiert, warum die Besucher herkommen und wofür sie diese Einrichtung schätzen.
Warum kommt ihr denn hierher?
Weil meine Mama hat Bücher ausgeliehen und die müssen wir zurückbringen.
Was liest du hier immer gerne?
So Tiere, die Tiere essen und so, was die Tiere, die Leoparde, wie sie gehen, wie sie so schleichen.
Bei den PC-Arbeitsplätzen beendet eine Gruppe Schüler gerade ihre Projektarbeit und sie ziehen sich ihre Jacken an. Sie sagen, sie kämen selten in ihrer Freizeit her, aber wenn, dann zum Bücherlesen.
Habe ich keine Zeit oder kein Geld, um Bücher zu kaufen und dann komme ich her und wenn hier ein Buch ist, was mich interessiert, dann lese ich das.
Alternativ hätten sie sich bei jemandem zu Hause getroffen.
Aber dort ist halt das Problem immer, Eltern sind zu Hause oder Geschwister und deswegen haben wir uns gedacht, gehen wir zur Mediathek und hier ist ganz ruhig und hier werden wir auch nicht gestört von anderen.
Eine Frau sitzt mit ihrem Kleinkind in der Kinderecke. Sie kommt schon seit fast 3 Jahren regelmäßig hierher. Ich frage sie, was sie an der Mediathek besonders schätzt.
Also das Angebot ist sehr vielfältig, genau würde ich sagen. Man darf auch ausleihen, so viel man will. Das ist eigentlich auch schön von den Büchern her, gibt es kein Limit. Dann finde ich toll, dass es Spiele zum Ausleihen gibt. Das ist auch ganz arg gut. Da muss man eigentlich selber gar keine Spiele, finde ich, mehr kaufen, weil das Angebot auch so groß ist, bis man die mal alle durch hat. Ist man auch eine Weile beschäftigt.
Bei den Zeitschriften treffe ich auf einen Vater, der darauf wartet, dass sein Sohn aus der Schule kommt.
Hier habe ich was zum Lesen. Es ist warm. Es sieht gut aus, modern. Die Auswahl ist gut. Und man kann sich hier gut aufhalten, wenn man, so wie ich, ein bisschen Zeit überbrücken muss.
Barbara Schäfer sagt mir, es sei gerade für Kinder wichtig, von klein auf die analoge Welt der Bücher aus Papier zu erfahren. Deshalb soll die Mediathek kein Ort der strengen Ruhe sein.
Ist es heutzutage auch so, dass dieser Ort als ein öffentlicher Ort, niederschwellig, für alle zugänglich, erstmal kostenlos, ja auch unglaublich wichtig ist. Also, dass es reale Orte gibt, die eben für alle erreichbar sind, möglichst kostenlos, mit einigermaßen attraktiven Öffnungszeiten, weil eben durch Digitalisierung, also man kann ja heutzutage, man muss ja nicht mehr unbedingt irgendwo hingehen, um ein Medium zu nutzen oder eine Information zu erhalten.
In Zeiten der Digitalisierung, wo vieles bequem von zu Hause aus möglich sei, falle der Mediathek neben ihrer Rolle als Ausleihort eine weitere Funktion zu, sagt Barbara Schäfer.
Einfach als ein offener Ort der Begegnung, wo Menschen mit verschiedenen kulturellen, religiösen, weltanschaulichen Hintergründen, altersmäßig unterschiedlich, also eine ganz vielfältige Besucherschar, also sich da treffen kann. Und das, ja, also das, wir möchten auch gerne diese Atmosphäre hier fördern.
Auf Nachfrage berichtet Barbara Schäfer mir, dass sie als Leiterin dieser städtischen Einrichtung in der Sache Datenschutzgrundverordnung eng mit der Stadtverwaltung und ihrem Fachbereich zusammenarbeitet. Trotzdem sei die Verordnung noch nicht vollständig umgesetzt, denn es fänden sich immer wieder Bereiche, die sie noch nicht bedacht hätte. Jemand, der sich tagtäglich mit Daten beschäftigt, ist Stadtarchivar Matthias Graner. Sein Archiv mit angeschlossenem archäologischem Museum liegt am anderen Ende des Schulcampus. Mein Besuch bei ihm startet allerdings ganz analog.
Also hier eine klassische Fahrregalanlage, die bis gestopft voll ist, bis oben hin. Ein klein bisschen körperlicher Einsatz ist beim Archivar auch immer gefordert. Und also hier sieht man einfach auch mal die Bestände. Und das sind jetzt das, was man als historische Bestände bezeichnet, weil sie einfach schon ein gewisses Alter haben. Und das ist aber bei weitem nicht alles. Also ich bin an verschiedenen anderen Stellen hier auch noch, im Keller, in verschiedenen Ausweichgebäuden, weil der Platz halt einfach hinten und vorne nicht mehr reicht. Ja.
In den Regalen reihen sich dicht an dicht viele alte Bücher. In einem engen Gang daneben lehnt unscheinbar eine kompakte schwarze Steinplatte an der Wand. Mir wird schnell klar, dass Archivarbeit nicht nur daraus besteht, alte Wälzer zu entstauben, als der studierte Archivar mir die kuriose Geschichte dieser Platte erzählt.
Was noch viel cooler ist, wenn man gerade hier sieht, also echt auch ulkig. Das da lag in einem Neubaugebiet, lag der Stein auf dem Boden. Dann hat eine Kollegin oder ein Bauarbeiter hat den entdeckt. Hat denkt, ein Grabstein liegt schon jemand vergraben, ganz komisch. Kam eine Kollegin vom Tiefbau und hat gesagt, kannst du das mal anschauen. Auch raus mit dem Fahrrad, angeguckt, französisch, Jahreszahl 29.06.68, naja, steht drauf, hier sind am 29.06. Saint-Tombe en service arien, also im fliegerischen Dienst, gefallen ein Herr Galland und ein Herr Terrien. Und 1968 war kein Krieg mehr hier, es waren keine französischen Truppen hier stationiert, auch in der Besatzungszone, das war total mysteriös.
Noch mysteriöser ist aber, woher dieser Stein tatsächlich kommt.
Ich habe dann rausgefunden, nach aufwendigen Recherchen, dass das ein Teil eines Denkmals ist, das in den französischen Pyrenäen über 1200 Kilometer entfernt von Renningen steht. Und an diesem Denkmal wurde diese Gedenkplatte, die fast ein Zentner wiegt, über 40 Kilo, in den 90er Jahren, das hat mir der französische Archivarskollege dann per E-Mail mitgeteilt, geklaut wurde in den 90er Jahren. Und dann haben die eine neue Platte dorthin gemacht. Und dann, das war glaube ich vor zwei Jahren, 2016, also ungefähr 20 Jahre später, liegt diese Platte auf einem Acker in Renningen. Und wie die diese große Strecke überwunden hat und warum die dann hier jemand auf den Acker geschmissen hat, das weiß leider bislang noch niemand.
Stumme Zeitzeugen wie diese Steinplatte und die Bücher im Regal speichern seit vielen Jahren ihre Informationen auf Stein und Papier. Matthias Graner hat einige seiner Unikate aber in die Neuzeit verfrachtet. Mit Hilfe einer speziellen Werkstatt an der Uni Heidelberg digitalisierte er sie. Diese gescannten Objekte könne er digital nutzen und vermeide so, dass die wertvollen Originale weiter beansprucht werden. Es gibt allerdings noch einen Arbeitsbereich des Stadtarchivars, der von der Digitalisierung besonders betroffen sei, sagt Matthias Graner.
Und ein anderer Punkt, das ist allerdings der Bereich, der am wenigsten öffentlichkeitswirksam ist, ist eben so diese Vorfeldarbeit. Dass also ja die Stadtverwaltung, für die ich archivmäßig zuständig bin, ganz viele Dinge ja nur noch digital erstellt und ich diese Dinge ja auch für nachfolgende Generationen sichern muss. Und da sich dann die Frage stellt, wie kann ich eine digitale Unterlage, also eine Datei, sichern? Und zwar nicht sichern im landläufigen Sinn, wie die Leute dann immer sagen, die lege ich ins Archiv, sondern sichern bei mir bedeutet eben über unglaublich lange Zeiträume, über Zeiträume, die für einen heutigen Mitarbeiter, für eine heutige Person eigentlich gar nicht zu überblicken sind.
Beim Thema Datenschutzgrundverordnung, so Graner, berufe er sich auf das Landesarchivgesetz aus dem Jahr 1987 und auf seinen Berufsverband. Insgesamt sieht er die Digitalisierung für seine Arbeit im Archiv als Gewinn. Wenn ein komplettes Archiv digitalisiert sei, so Graner, könne man sich in Zukunft das Bücherwälzen vor Ort sogar sparen.
Da sind viele Archive ja auch schon sehr weit, vornehmlich natürlich größere Archive. Hier in der unmittelbaren Nachbarschaft, jetzt der Landkreis Calw. Mein Kollege Martin Fries, der hat jetzt ein digitales Archiv quasi erstellt, in dem ursprünglich analoge Unterlagen, also des 18., 19., 20. Jahrhunderts, digital zugänglich sind. Wo dann also nicht unbedingt mehr ein Archivbesuch erforderlich ist. Und ich fände das auch interessant und sinnvoll, aber habe leider hier ganz wenig Ressourcen und Kapazitäten, die ich da dazu zur Verfügung stellen kann. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema im Archivwesen.
Jedoch kann seiner Meinung nach kein Museumsbesuch je digital stattfinden. Das Museum lebe von dinglichen Gegenständen, zu denen man einen haptischen Bezug über Nachbildungen der Originale herstellt. Das könne die Digitalisierung nicht ersetzen, sagt der Stadtarchivar. Kann Kultur also gar nicht digital stattfinden?
Kultur kann digital stattfinden, aber ich denke, dass Kultur, also ich muss es gleich einschränken, deswegen das Aber, ich denke, dass Kultur immer auch auf zwischenmenschlichen Begegnungen und Beziehungen basiert. Und die sind digital nicht so intensiv und nicht so gut wie analog oder direkt.
Schriftkultur, Wissenskultur, Bildungskultur, Hochkultur, Freizeitkultur, digitale Kultur. Alles ist Kultur und überall findet man Kultur. Abschließend wollte ich wissen, was Kultur eigentlich für meine Interviewpartner persönlich bedeutet.
Kultur ist für mich ein sehr weites Feld. Als alter Lateiner muss ich gleich dran denken. Kultur kommt von colere, lateinisch sehen, bebauen, pflegen. Also alles, was den Menschen, sage ich mal, fördert und fordert, abseits der Wirtschaft, der Industrie, eigentlich den Hauptschlagworten, die wir heute so in unserer Gesellschaft haben.
Also ich persönlich denke dann an meine Leidenschaft für die Oper.
Geschichte, Kunst und Kultur ist das Schlagwort. Geschichte natürlich, Theater, bildende Kunst, Musik, das alles assoziiere ich mit Kultur.
Ich denke, Kultur ist für eine Region ein Standortfaktor, ein ziemlich wichtiger. Und zwar nicht nur für Zuschauer, sondern auch zum Mitmachen.
Lea Holzer über die Kleinstadt Renningen und deren Stadtkultur im digitalen Zeitalter.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Und damit sind wir wieder zurück, hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Lea Holzers Hörfunkfeature ist übrigens im Rahmen des Bachelorstudiums der Medienwissenschaft hier an der Uni Tübingen entstanden. Kleinstadtkultur und in einem solchen Umfeld aufzuwachsen, damit hat sich auch der in Frankfurt geborene Hip-Hop-Superstar J. Cole beschäftigt. Auf seinem 2016 erschienenen Album For Your Eyes Only rappt er über seine Kindheit in Fayetteville, North Carolina. J. Cole mit Will Mentality.
Can I survive with this mentality? How long can I survive with this mentality? Tribulations I'm facing in this age of information. I hate this shit, cause niggas hit my phone when they want some shit. Bitches hit my phone when they want some dick. Damn it, won't be long before I disappear. 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 You call it running, I call it escaping. Start a new life in a foreign location. Similar to my niggas ducking cases. Can't take the possible time that I'm facing.
How long can I survive with this mentality? How long can I survive with this mentality?
Nigga play me never, give up my chain never, give up my pride never, show my pain never, dirt on my name 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 never, nigga play me never, give up my chain never, give up my pride never, show my pain never, dirt on my name 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 never.
How long can I survive with this mentality? How long can I survive with this mentality?
Hip-Hop-Virtuose J. Cole war das mit seinem Track Will Mentality. Widmen wir uns nun einem neuen Thema, das auch derzeit noch große Aktualität hat. Für die deutsche Landwirtschaft ist Tierhaltung ein wichtiges Standbein. Die Gesundheit des Tieres ist dabei ganz zentral für deren Wohlergehen und auch Leistungsfähigkeit. Das moderne Schlagwort dazu lautet Tierwohl. Doch wie sieht es in den Höfen und Ladentheken Deutschlands wirklich aus? Wie gehen Verbraucher mit dem inzwischen sehr sensiblen Thema um? Über diese sehr aktuellen Fragen handelt das nächste Hörfunkfeature. Lisa Bader und Isabel Mosandl über das Thema Tierhaltung und Fleischkonsum.
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Deutsches Tierschutzgesetz. Massentierhaltung ist beim Verbraucher verpönt. Doch in dieser leben und sterben allein in Deutschland etwa 745 Milliarden Tiere pro Jahr. Das sind 2 Millionen Tiere täglich. Seit Jahren streiten die Deutschen, was sich in der Nutztierhaltung ändern muss. Doch ein Ladentheken ist billig König und das Leiden der Tiere kaum Thema. Aber kaufen wir wirklich preisorientiert? Wir haben die Tübinger Bürgerinnen und Bürger gefragt. Preis oder Qualität?
Ich bin gegen Massentierhaltung und möchte gern, dass die Tiere ein anständiges Leben haben. Und dafür bezahle ich oder ich esse wenig Fleisch.
Das kann man schlecht entweder oder sagen, gemischt. Also ordentliche Qualität zu einem noch vernünftigen Preis.
Qualität. Ich esse nicht sehr viel Fleisch, beziehungsweise gar keins mehr, weil das meiste Quecksilber belastet ist oder Antibiotika hochgezüchtet.
Qualität. Ich achte auf regionale Produkte und achte drauf. Ich esse lieber einmal in der Woche nur Fleisch und sonst kein Fleisch und anstatt jeden Tag irgendeinen Schrott zu essen.
Eigentlich Qualität, also definitiv. Ja. Also Preis ist ja oft so eine Sache. Da denkt man, man hat wirklich Fleisch auf dem Teller, wo die Tiere gequält werden. Aber ob dann letztendlich, wenn es heißt Qualität, die Tiere nicht auch irgendwie schlecht gehalten werden, das weiß man ja auch nicht. Ne?
Als ich noch einen großen Haushalt hatte mit 5 Kindern, habe ich mehr Wert auf den Preis gelegt. Nachdem mein Haushalt jetzt kleiner ist, meine Kinder alle studieren, lege ich mehr Wert auf die Qualität.
Auf die Qualität, ein fairer Preis, so gute Tierhaltung lege ich eigentlich am meisten Wert.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist der Preis nicht unwichtig. Ja. Also ich kaufe nicht nur teures Fleisch.
Qualität, weil Nachhaltigkeit, Bio, ja, eher sogar Vegetarier, genau.
Scheinbar legen die meisten Konsumenten laut dieser Umfrage also doch viel Wert auf die Qualität. Da fragt man sich natürlich, wie es sein kann, dass wir in den Supermärkten mit Billigfleisch gerade so überschwemmt werden.
Tierquälerei! Wir haben es satt! Artgerechte Haltung! Das fordern wir!
Es kann jeder Einzelne von uns einen Beitrag leisten. Aber wie bzw. wo fängt man damit an? Am 19. Januar 2019 haben bei der Wir haben es satt Demo in Tübingen mehr als 2500 Menschen für mehr Tempo bei der Agrar- und Ernährungswende demonstriert. Wir waren vor Ort und wollten wissen, um was es dabei geht.
Naja, dieses Jahr ist einfach unheimlich wichtig, weil auf EU-Ebene viel entschieden wird und wir hoffen halt einfach, dass das Geld zukünftig sinnvoller, also unsere Fördergelder sinnvoller an die Landwirte gegeben werden, dass sie halt einfach wieder im kleineren und im ökologisch wertvolleren arbeiten können.
Es geht unter anderem um eine bäuerlich-ökologischere Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung anstatt qualvoller Massentierhaltung sowie faire Preise und Löhne anstatt Ausbeutung und Überarbeitung der Landwirte.
Es ist ein trauriges Kapitel menschlicher Geschichte, dass der Mensch sich so weit hat beeinflussen lassen, dass er der Nahrung umso mehr traut, je unnatürlicher und künstlicher sie ist, und dass er sich das Misstrauen zu allen Lebensmitteln, wie die Natur sie uns beschert, so fest hat einpflanzen lassen, dass er eher zugrunde geht, als diese Haltung aufzugeben. Dieser Homo sapiens, wie wir uns selbst herrlich nennen, das höchste Geschöpf aller nach der Bibel. Ist dieser Homo sapiens wirklich in der Lage, auf den Mars zu fliegen, aber nicht fähig, seine Lebensgrundlagen zu bewahren?
Wie heißt es so schön? Wir ernten, was wir säen. Laut Weltnaturschutzunion sterben pro Jahr über 50.000 Tier- und Pflanzenarten aus. Die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Und wir Menschen rotten 130 davon an nur einem Tag aus.
Wer 10 Liter Autos fährt, wer Kohle, Gas und Öl verbrennt, braucht sich nicht wundern, dass Klimaflüchtlinge kommen. Wer Atomkraftwerke baut, braucht sich nicht wundern, dass Atomunfälle passieren. Und wer 1 Kilo Äpfel für 70 Cent bei Aldi kauft, wer sich freut, dass das Schnitzel statt 3,69 2,99 kostet, wer meint, im Winter Erdbeeren essen zu müssen, wer lieber das teurere Öl tankt, statt es zu trinken, wer seinen Honig lieber bei Nestlé als beim Imker kauft, der braucht sich nicht wundern, dass er krank wird, der Bauernhof nebenan pleite macht, keine Biene mehr summt, kein Schmetterling mehr fliegt, sein Kind nicht weiß, dass man Brot auch selber backen kann, und er braucht sich auch nicht wundern, dass auf der Fahrt in den Urlaub auf der Autobahn im Tiertransporter die Rinder verrecken.
Die Tiere müssen sich an die Tierhaltung anpassen und nicht umgekehrt. Tiere sind keine Produktionseinheiten, Tiere sind Lebewesen. Uns Menschen vermittelt man ein falsches Bild von Landwirtschaft.
Die weltweite Tierhaltung gehört mit rund 20% der Treibhausgasemissionen zu den wichtigsten Verursachern der globalen Erwärmung. Dafür werden in deutschen Schlachthöfen jährlich etwa 3,7 Millionen Rinder, 59 Millionen Schweine und rund 630 Millionen Hühner und Puten geschlachtet. Doch so viel Fleisch kann sich die Menschheit nicht leisten.
Immer heißt es, der Verbraucher will es so und weil er es so will, ändert sich nichts. Wenn man Fleisch isst, ist man verantwortlich für das Schicksal dieses Schweins. Wenn man Fisch isst, ist man verantwortlich für die Überfischung der Meere. Wenn man keinen Fisch isst, ist man verantwortlich für die Armut der Fischer. Und wenn man gleich ganz vegetarisch lebt, ist man verantwortlich für die Arbeitslosigkeit der Bauern. Am Ende sind immer wir schuld. Wären wir bereit, mehr Geld auszugeben, so hätten die Bauern mehr Geld für eine artgerechte Haltung zur Verfügung und wären nicht mehr auf die Massentierhaltung angewiesen. Aber ist es wirklich so einfach? Ist am Ende tatsächlich der Verbraucher schuld daran, dass es das Fleisch so billig zu kaufen gibt und man die Tiere so katastrophal hält? Wir wollten wissen, wie das die Tübingerinnen und Tübinger sehen.
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich denke, man kann zum Beispiel in Kantinen, in Mensen anfangen, alternatives Essen anzubieten. Viele Leute kriegen Fleisch aufgedrängt, das sie gar nicht unbedingt wollen. Natürlich kann man auch das Bewusstsein dafür stärken, dass es gute Alternativen zu Fleisch gibt.
Einerseits die Politik, aber auch einerseits im Grunde genommen ein Stück weit, ja, wir selber ja auch, weil wir kaufen es ja auch. Wir wollen ja immer möglichst viel Fleisch essen zu billigen Preisen.
Ja, das muss man dann halt von zwei Seiten betrachten. Die Konsumenten wollen es halt immer nur noch billiger kriegen. Das wird man irgendwie aus den Köpfen gerade auch nicht mehr rauskriegen. Und auf der anderen Seite ist die EU-Ebene, weil die halt ihre Fördergelder total falsch einsetzen. Also die fördern halt nur für viel Fläche und halt nicht für das, was halt ökologisch wertvoll wäre. Also von beiden Seiten schlecht.
Eigentlich der Konsument. Weil er mit seiner Kaufentscheidung sozusagen entweder das eine unterstützt oder eben das andere.
Mit Sicherheit der Endverbraucher, weil die Nachfrage nach billigem Fleisch ist groß. Und solange die Nachfrage groß ist, wird sich nichts ändern.
Also im Unterschied zum gängigen Narrativ bin ich der Meinung, dass das Angebot die Nachfrage bestimmt und nicht die Nachfrage, das Angebot, das ist schon mal das Erste. Das heißt natürlich, klar, die Produzenten sind in erster Linie verantwortlich und gegebenenfalls auch schuld.
Laut der Umfrage sehen es die meisten also so, dass nicht nur der Verbraucher mit seiner Kaufentscheidung Schuld an Billigfleisch und Massentierhaltung hat. Schuldzuweisung hin oder her. Garantiert keine Schuld tragen die Tiere selbst. Wir machten uns an einem sehr kalten Tag auf dem Weg zum Geflügelhof Zeeb nach Sickenhausen bei Reutlingen, um uns ein eigenes Bild von der Situation der Hühner zu machen. Inhaber Frank Zeeb.
Wir haben hier 12.000 Tiere in Freilandhaltung, in verschiedenen Gruppen. Eine große Problematik der Tierhaltung heutzutage oder jetzt in der Geflügelhaltung ist, dass die Tiere Federverluste haben, dadurch, dass sie sich gegenseitig die Federn rausziehen. Also man nennt das Federpicken. Und das können wir dadurch verhindern, damit wir dem Huhn möglichst eine adäquate Umwelt bieten und auch Maßnahmen ergreifen in der Haltung, um das Huhn zu beschäftigen, das Huhn auch, dem Huhn auch alles zur Verfügung zu stellen, dass es nicht auf die Idee kommt, bei der Nachbarhenne praktisch die Feder rauszuziehen. Es gibt sehr, sehr viele Ansätze, weil das ein multifaktorielles Problem ist. Ein Ansatz besteht darin, eine Theorie besteht darin, dass es die Feder verwechselt mit Rohfaser. Deswegen müssen wir dem Huhn möglichst viel auch Rohfaser zur Verfügung stellen, was früher in Geflügelfutter nicht enthalten hat. Wir stellen auf unserem Betrieb das Futter selber her mit getrocknetem Gras, das wir mit in die Futtermischung einmischen. Das sind so Maßnahmen, die wir ergreifen, um einfach die Tierhaltung zu verbessern.
Frank Zeeb führt seit 35 Jahren einen Familienbetrieb. Dabei stehen den Hühnern ein Auslauf von mindestens 4 Quadratmetern pro Tier zur Verfügung. Die Bedingungen im Stall entsprechen denen der Bodenhaltung, also 9 Hennen pro Quadratmeter. Durch die Zunahme des internationalen Handels und die weltweit steigende Nachfrage nach Fleisch, Milch und Eiern steht die Nutztierhaltung ständig vor neuen Herausforderungen.
Wir können nicht mehr so günstig produzieren, dass jeder Bäcker unsere Eier noch nimmt und aufschlägt und dann einen Kuchen draus macht. Ja? Diese Eier sind weg. Die, wo wir nicht säen, diese Eier, wenn Sie einen Fertigkuchen kaufen vom Bäcker, und da sind ja auch Eier drin, die sind nicht mehr von uns produziert, die sind im Norddeutschen, in Polen, in Holland produziert, unter anderen Bedingungen, wie es hier im Süddeutschen ist. Allerdings auch da der Trend wieder vom Verbraucher zu sagen, nachzufragen, wo hast du deine Eier her, wo in deinem Kuchen sind, in der Bäckerei.
Frank Zeeb beliefert Supermarktketten, Einzelhändler, Metzger und Gastronomen im Zollernalbkreis. Wir stehen in einer Halle, in der man die Eier auf einem Fließband nach Größe sortiert, als plötzlich ein Mitarbeiter ein totes Huhn vorbeiträgt.
Es passiert halt auch. Es kommt auch vor.
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind stark im Trend. Dennoch kaufen die Deutschen mit rund 64% der Haushaltskräfte am häufigsten Eier aus der Bodenhaltung.
Vorher habe ich Freilandhaltung gekauft. Und wenn man vom Land ist, also wir kommen vom Land, dann kann man ja eh zum Bauern eben angehen. Das ist dann noch die beste Lösung.
Ich kaufe, wenn ich Eier kaufe, Bio-Eier, wobei ich nicht immer ganz vertrauensvoll bin.
Sofern, also Boden- und Freilandhaltung und teilweise auch Biohaltung. Das ist so eine Mischung. Aber ich achte auch darauf, wie sind die Hühner gehalten? Haben die Hühner genügend Platz? Haben die genügend Auslauf in ihren Ställen?
Eier auch, da muss ich ihn sogar fragen, was ist das immer für ein Gedöns da, was du vom Biomarkt mitbringst?
Naja, meistens Bio-Eier, wo möglichst die männlichen Küken auch noch mit aufgezogen worden sind.
In Tübingen setzen Bürger also verstärkt auf Bio-Eier. Eier sind ein beliebtes Nahrungsmittel. Etwa 230 Eier isst jeder Deutsche jährlich. Dabei achten Verbraucher immer mehr auf Qualität und die Herkunft der Eier. Doch die bisherige Praxis der Eierproduktion stellt uns alle vor ein ethisches Problem, welches nichts mit Boden, Freiland oder Biohaltung zu tun hat. Millionen Hähne tötet man nutzlos direkt nach dem Schlupf. Seit Jahren ist das Problem ungelöst. Inwieweit sind Verbraucher aufgeklärt?
Also denen ihr Leben ist mir bewusst.
Ich weiß es nicht, nee, ich habe es noch nie verfolgt so richtig. Meine Tochter ist zwar total gegen Fleisch, die ist absolut Vegetarierin und die Mutter, nee, also ich weiß es nicht. Ich glaube, die werden getötet oder so.
Die werden verschreddert, werden getötet, weil die keine Eier legen können oder so ähnlich und auch nicht so viel Fleisch dran ist. Ja, schlimme Sache.
80% der Verbraucher wollen angeblich mehr zahlen für tierschutzgerechte Lebensmittel. Allein in Deutschland sterben mehr als 40 Millionen Küken jedes Jahr. Die Initiative Bruderhahn aus Hamburg setzt sich für die Aufzucht der männlichen Küken ein.
Jetzt ist in der letzten Zeit natürlich die große Diskussion mit dem Hühnchentöten oder mit dem Kükentöten. Kükentöten war Stand der Technik, dass man die männlichen Küken der Legelinien tötet, weil die Mastleistung dieser Tiere ja schlechter ist. Das heißt, die kriegen keinen so einen Brustmuskel, sind sehr viel langsamer beim Wachstum und eignen sich dann zur Mast, herkömmlichen Mast eigentlich nicht, weil die Fleischqualität nachher in Anführungszeichen schlechter ist, weil sie älter geworden sind, langfaseriger sind und jeder will ein zartes Fleisch, wo das Messer am besten noch durchfällt.
Sollen männliche Küken nicht einfach sterben, muss sie jemand großziehen. Aufwendig und mit mäßigem wirtschaftlichen Erfolg. Dafür mit besserem Gewissen. Frank Zeep hat angefangen, bei einer Gruppe von seinen Hühnern die männlichen Küken leben zu lassen.
Hier sehen Sie die Sendi-Eier. Das sind also so nicht richtig braun und weiß, ist so cremefarben. Gell? Und die Hähne von dem Huhn kommen in einen Partnerbetrieb im Hohenloischen. Wir haben dann in dieser 08er-Gruppe Betriebe unter Vertrag genommen, die uns dann die Hähne aufziehen. Gell? Also es ist nicht so, dass wir die selber hier auf dem Hof haben, sondern das sind wieder spezielle Betriebe. Die konzentrieren sich dann auf die Aufzucht der Hähne.
Die 08 für Baden-Württemberg. Der Verein besteht aus knapp 40 Familienbetrieben. Die Vision ist es, alle Hähne aufziehen zu können. Denn wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen, so Frank Zeep.
Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als dass es den Hähnen gut geht. Gell? Ich muss mir schauen, dass meinen Hühnern es gut geht und dass die schön Eier legen und die Eier vermarktet werden. Und das sieht man dann auch in der Packung. Also das mit der Initiative, Huhn und Hahn-Initiative Baden-Württemberg, haben die Eier so ein rotes Band. An dem roten Band sieht man dann, dass das Küken nicht getötet ist. Drin sind dann die Sendi-Eier, sehen Sie.
Die bezüchtete Turbohennen mit nur einem Auftrag, Eier legen. Und 300 Eier pro Jahr fordern ihren Preis. Auf dem Geflügelhof Zeep werden alle Hennen ein Jahr gehalten, bevor diese zum Schlachter abgegeben werden. Die Eierschalenqualität nimmt in diesem Jahr akut ab.
Das ist auch der Hauptgrund, warum wir die Hühner nach einem Jahr schlachten. Weil das Huhn hat dann 300 Eier gelegt in einem Jahr. Und der Mechanismus, den Kalk für die Schale aus dem Knochen zu resorbieren und wieder einzulagern, dieser Mechanismus wird beim älteren Huhn immer schlechter. Und irgendwann wird die Schalenqualität so schlecht, dass man halt viele Eier mit Sprung hat oder beim Kochen platzen würden und so. Und der Kunde sich beschwert dann auch, ich habe ein kaputtes Ei in der Schachtel gehabt und. Und das ist dann der Grund eigentlich, das Huhn zum Schlachten zu geben. Gell?
Zunächst bekamen wir Gänsehaut beim Anblick der vielen Hühner, die auf erschreckend engem Raum im Stall leben müssen. Für Freilandhaltung hatten wir mehr erwartet. Beim Blick in den Außenbereich, welchen die Hühner jederzeit nutzen können, sah das anders aus. Dieser war recht weitläufig und die Hühner hatten Platz, sich auszubreiten. Vom Außenbereich der Hühner in Sickenhausen machten wir uns auf den Weg zum Marktladen, zurück nach Tübingen. Der Marktladen ist bekannt für Qualität und besonders hochwertige Produkte. In regulären Supermärkten findet man jedoch andere Standards. 600 Gramm Schweinehack für 1,99 €, 1 Kilogramm Ente für 4 Euro und 100 Gramm Hähnchenschenkel für nur 15 Cent. Angebote dieser Art sehen wir täglich in den Supermärkten. Sie erregen kaum noch Aufmerksamkeit. Es scheint Normalität geworden zu sein, dass man für eine Dose Hundefutter oder eine Packung Zigaretten mehr Geld ausgibt als für Fleisch. Doch zunächst einmal sollten wir uns dazu auch die Frage stellen, warum billiges Fleisch überhaupt zu verrufen ist. Nur weil es günstig ist, muss es ja nicht automatisch schlecht sein, oder? Ist es zwangsläufig so, dass das billige Fleisch gleich schlechtes Fleisch bedeutet? Wir haben Michael Schneider, den Besitzer des Marktladens in Tübingen, gefragt, was der Preis über die Qualität des Fleisches aussagt.
Je schlimmer das die Haltung ist, desto billiger wird der Preis.
Laut Michael Schneider ist es also so, dass man bei günstigen Preisen durchaus an der Qualität des Fleisches zweifeln sollte. Aber was ist dann überhaupt ein normaler Preis? Oder anders gefragt, welcher Preis wäre denn dann angemessen?
Wenn man die Mehrkosten mit Nitratbelastung im Wasser, klimaschädliche Gase, Insektensterben, wenn man das alles noch sozusagen verkosten würde und sagen würde, das muss alles die Gesellschaft bezahlen, dann würde bedeuten, dass der Fleischkonsum oder der konventionelle Fleischbereich um 200% aufgeschlagen werden müsste.
Als Konsument ist man sich ja auch oft unsicher, ob denn auch überall Bio drin ist, wo Bio draufsteht. Hackfleisch, Schnitzel und Kotelett mit Bio-Siegel finden sich schließlich auch in vielen Supermarktkühltruhen. Aber wer weiß denn schon sicher, wo das Fleisch wirklich herkommt? Woran kann man erkennen, dass das Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren kommt?
Wenn Sie nicht quasi die Möglichkeit haben, das in der Pfanne zu testen, dann merken Sie es auch, ob es was taugt oder nicht. Wenn Sie das, dann haben Sie ja nur irgendwelche Labels, die üblicherweise im Markt vorhanden sind. Also beim Biofleisch gibt es bestimmte Verbände, die man kennen kann, ob es Bioland oder Naturland oder Demeter ist, also die wichtigsten, oder wird als EU-Zertifizierung ausgelobt, das heißt dieses grüne Blatt, das ja die meisten auch kennen, EU-Bio-Standard, dann können Sie auf jeden Fall mal sagen, das wird ökologisch produziert.
An den Siegeln kann man sich also grundsätzlich orientieren. Am besten ist aber doch immer noch gezielt nachzufragen. Oft lautet der Tipp aber auch, geh doch zum Metzger, denn dort in der Theke liegt ja kein Fleisch aus der Massentierhaltung. Und Metzger müssen ja immerhin besondere Hygiene- und Qualitätsanforderungen erfüllen. Aber so einfach ist das nicht, wie uns Michael Schneider vom Marktladen erklärt.
Von den kleinen Metzgern muss man fest davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall ein ganzer Teil fertiger Ware auch zukaufen müssen. Also ein kleiner Metzger mit einer Filiale oder vielleicht zwei oder so, der ist nicht in der Lage, 100 verschiedene Wurstsorten zu produzieren. Das ist ausgeschlossen. Der wird den ganzen Teil zukaufen.
Es gibt also viele Metzger, die ihr Fleisch bei denselben großen Schlachthöfen wie die Supermärkte kaufen und es dann nur teurer verkaufen. Man wird also auch bei Metzger oft gnadenlos über den Tisch gezogen. Natürlich ist das nicht bei allen Metzgern so. Einige unter ihnen schlachten selbstverständlich auch noch selbst. Wichtig ist daher vor allem das Vertrauen zum Metzger. Deutlich nachfragen, woher das Fleisch stammt, hilft.
Ich finde, der entscheidende Unterschied, den man einfach noch sagen muss, dass Regionalität nicht bedeutet, dass die Tiere gut gehalten werden. Das muss man dann schauen, ob sie das tun. Und wenn irgendwo Bodenhaltung steht, dann sagt das auch noch gar nichts aus über die Qualität dieser Bodenhaltung, weil die können auch so dermaßen barbarisch sein, dass das nicht wirklich ein Vorteil ist. Also wenn man wirklich nachfragt nach guter Qualität. Von daher finde ich schon, es gibt einen großen Unterschied, denn man denkt immer, regional ist auf jeden Fall prima, ist auf jeden Fall und stimmt im Prinzip auch, nur auch regional wird unter ziemlich schlimmen Bedingungen produziert. Da muss man dann schon genau wissen, ob das denn stimmt.
Viele werden sich denken, ist doch super, dass das Fleisch so günstig ist. Man spart schließlich, wo man kann. Nicht außer Acht zu lassen sind aber auch die Folgen des Billigfleisches. Dass man den Tieren Antibiotika und ähnliche pharmazeutische Mittel verabreicht, ist zwar allgemein bekannt, über die Ausmaße und vor allem die Auswirkungen für uns Konsumenten weiß aber kaum jemand Bescheid. Viele Bauern geben ihren Tieren nicht nur Antibiotika, wenn sie krank sind, sondern auch vorbeugend. Denn wenn nur ein Tier erkrankt, könnte es Hunderte anstecken. Das wollen die Bauern natürlich nicht riskieren. Wir wollten wissen, wie viel die Tübingerinnen und Tübinger tatsächlich über die Auswirkungen und Folgen von Billigfleisch wissen.
Ja, natürlich, sicher. Zum einen geht es zum Teil ins Grundwasser und zum anderen ist es eben auch im Fleisch, in den Eiern drin.
zumindest mal so viel, nachdem ja sowieso die Antibiotika an den Grenzen ihrer Möglichkeiten angelangt sind. Und wenn man die dann auch noch Tieren verfüttert, die dann von Menschen gegessen werden, also ergibt sich eigentlich von selber die Antwort, oder?
Ich weiß es ein bisschen, weil ich schon mal einen Tierarzt begleitet habe, aber er versucht zumindest mal, das auf dem ländlichen Gebiet so ein bisschen zu reduzieren, weil es halt schädlich sein kann. Aber wie genau jetzt, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie es so ein bisschen auf dem Land versuchen zu reduzieren, weil es halt für den Menschen auch nicht gut ist.
Das hat gesundheitliche Auswirkungen. Das hat Auswirkungen in den Denkblockaden überhaupt. In verschiedenen, weil das nehmen wir alles wieder auf uns, nehmen wir alles wieder für uns ein.
Wenn ich drüber nachdenke, kann ich mir das denken, aber die meisten denken nicht drüber nach. Und ich eigentlich auch nicht, sonst würde ich es gar nicht essen, das Fleisch.
Möglicherweise gesundheitliche, aber ist ja soweit nicht nachgewiesen, aber ja.
Stichwort Bildung von multiresistenten Keimen. 800 Tonnen Antibiotika verabreicht man den Tieren in Deutschland pro Jahr. Dadurch entwickeln die Tiere immer mehr resistente Keime, die dann auf uns Menschen übergehen, wenn wir das Fleisch essen. Das führt dann schließlich dazu, dass viele Antibiotika uns nicht mehr helfen, wenn wir ernsthaft krank werden. In 50 Jahren sterben wir dann möglicherweise an den harmlosesten Erkrankungen, weil die Medikamente nicht mehr wirken. Man sieht also, dass in der Massentierhaltung nicht nur den Tieren geschadet wird, sondern auch uns Menschen beim Verzehr dieses Fleisches. Wenn sich in den Köpfen der Menschen etwas ändert, können wir gemeinsam einen Unterschied machen. Also
haben wir alle den Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Bitte bleibt wachsam, interessiert, empört euch weiterhin. Bleibt oder werdet gesund. Wir brauchen jede und jeden Einzelnen von euch in dieser bitterkalten Zeit. Stehen wir jetzt gemeinsam für eine gemeinsame Zukunft ein. Wir haben es satt! Wir haben es
Lisa Bader und Isabel Mosandl. Für ihr Hörfunkfeature sprachen sie mit dem Geflügelhof- und Marktladeninhabern Frank Zeeb und Michael Schneider zum Thema Tierhaltung und Fleischkonsum. Mein Name ist Jonas Drews und ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Ein ganz großer Sänger und Komponist war der 2016 verstorbene Prince. Er hat sich ebenfalls sehr intensiv mit der Thematik Fleisch und Tierschutz auseinandergesetzt. Ließ er generell sehr wenig von seinem persönlichen Leben nach außen dringen, so war er dennoch bekennender Vegetarier, eine Zeit lang sogar Veganer. Gelegentlich fanden seine Überzeugungen auch mal den Weg in einen Song. Ihr hört Prince mit Animal Kingdom.
Animal kingdom.
Der großartige Prince war das mit seinem Song Animal Kingdom. Und damit sind wir auch mit unserer heutigen Sendung am Ende angelangt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. An den Reglern saß Tabea Fritz, Redaktion Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jonas Drews. Tschüss und hoffentlich bis bald.